willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Einleitend hören Sie die Nachrichten. Die Mitarbeiter des südböhmischen Atomkraftwerks Temelin haben heute Vormittag nach einer zweitägigen Pause den Generator des ersten Reaktorblocks wieder ans Netz angeschlossen. Die aktuelle Leistung erreicht 37% und das Kraftwerk produziert etwa 300 Megawatt Strom. Der Reaktor war am Sonntag wegen eines kleinen Lecks im zweiten Niedrigdruckteil der Turbine abgeschaltet worden. Der Präsident der tschechischen Ärztekammer, David Rath, wird heute mit dem Vizepremier und Vizechef der Sozialdemokraten, Wladimír Špidla, zusammentreffen. Er sucht bei ihm nach Unterstützung im Streit mit dem Vorsitzenden der Bürgerdemokraten des Abgeordnetenhauses, Václav Klaus, um die Kompetenzen der Kammern. Rath hat vor, mit Špidla die Haltung der sozialdemokratischen Abgeordneten zum Entwurf der Bürgerdemokraten zur Aufhebung der obligatorischen Mitgliedschaft in den Kammern zu diskutieren. Damit würden die Ärztekammer, Zahnärzte und die Apothekerkammer ihre Kompetenzen verlieren. Rath forderte am Donnerstag Klaus auf, den Vorschlag zurückzunehmen und verglich ihn mit dem kommunistischen Staatspräsidenten Klement Gottwald, der die Tätigkeit der Kammern in den 50er Jahren anstellte. Klaus lehnte es ab, mit Rath zu sprechen. Gesundheitsminister Bohumil Fischer hat den Präsidenten der tschechischen Ärztekammer David Rath in seinem Streit mit dem ODS-Chef Václav Klaus heute erneut unterstützt. Rath besteht auf Beibehaltung obligatorischer Mitgliedschaft in den Kammern, während Klaus eine Änderung der Regelung befürwortet, nach der die Mitgliedschaft nicht mehr obligatorisch wäre. Das Problem besteht nach Meinung des Gesundheitsministers darin, dass der Vorschlag der Bürgerdemokraten nicht klar sagt, wer die bisherigen Kompetenzen der Kammern übernehmen soll. Fischer zufolge gefährdet der Vorschlag der UDS das reibungslose Funktionieren des ganzen Ressorts. Die Behörde für die Dokumentation und Untersuchung der Verbrechen des Kommunismus, UDV, befasst sich mit einem mehr als 30 Jahre alten Fall, als der tschechoslowakische Nachrichtendienst angeblich Attentat auf den damaligen französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle vorbereitete. Der Tageszeitung Pravo zufolge erklärte der Sprecher der Behörde Jan Srb, das Ziel des Attentats soll es gewesen sein, Israel und die USA zu diskreditieren und politische Probleme im Nahen Osten hervorzurufen. Die Angaben in historischen Publikationen und insbesondere deren Überprüfung in den Archiven des Spionagedienstes zeugen der Tageszeitung Pravo zufolge davon, dass de Gaulle während seines Besuches in Libanon an der Wende der Jahre 1968 und 1969 Opfer einer Bombenexplosion werden sollte. Mit den Vorbereitungen des Attentats, der von einem palästinensischen Kommando durchgeführt werden sollte, wurde der damalige Resident der tschechoslowakischen Spionage und sowjetische Agent in Beirut beauftragt. Soweit die Nachrichten durch das Tagesecho für Sie jetzt Jitka Mladková.
Tagesecho.
Das tschechische Kabinett akzeptierte das Konzept der Professionalisierung der Armee. Nationale Interessen, ein Stichwort, das in der diesjährigen Wahlkampagne des Öfteren zu hören ist. Gilt Tschechien immer noch als billiges Reiseland? Das sind, liebe Freunde, einige Themen in unserem Tagesecho. Am Montag hat die sozialdemokratische Minderheitsregierung in Prag der von ihr angestrebten Reform der tschechischen Armee endlich ein Konzept gegeben. Der von Jaroslav Skopek, dem für die Reform eingesetzten Regierungsbeauftragten, ausgearbeitete Entwurf sieht vor, dass bis spätestens zum Jahr 2006 die Wehrpflicht aufgehoben und ab 2007 eine Berufsarmee mit 36.000 Soldaten und 10.000 Zivilisten gebildet werden soll. Welche Chancen auf eine Realisierung das Regierungskonzept hat, dazu mehr von Lothar Martin.
Nun sind sie also schwarz auf weiß fixiert. Der Regierungsentwurf zur Professionalisierung der hiesigen Streitkräfte und die neue Militärstrategie der Tschechischen Republik. Konzepte, die im groben Rahmen von der Opposition mitgetragen, in ihren Details aber kaum gebilligt werden. So wird vor allem die ambitionierte Vorstellung des Seemann-Kabinetts, bereits ab kommenden Jahr ein tschechisches Truppenkontingent von 4.000 bis 5.000 Berufssoldaten für internationale Missionen abzustellen, als reichlich überzogen angesehen. Wir unterstützen die Professionalisierung der Armee, doch wir möchten sie mitgestalten, äußerte zum Beispiel die Vorsitzende der Oppositionellen Freiheitsunion Hanna Mabanova. Und der Chef der Christdemokraten Cyril Svoboda wurde noch deutlicher, indem er erklärte, es sei ein Fehler gewesen, dass dieses Dokument nicht vorher mit seiner Partei konsultiert worden ist. So ist es auch kein Wunder, dass die Konzeption zum Umbau der Streitkräfte vom Kabinett lediglich zur Kenntnis genommen wurde. Nur allzu gut ist man sich dessen bewusst, dass diese Konzeption erst nach den Wahlen im Parlament zur Abstimmung kommt und sie daher bereits von der neuen Regierung durchgebracht werden muss. Optimistischer ist das Kabinett bei der von ihr gebilligten und vorgelegten Militärstrategie des Landes. Diese geht davon aus, dass sich der Charakter der tschechischen Armee ändern werde, und zwar hin zu einer Streitmacht, die das Wohl und Wehe des Landes und der NATO-Mitgliedsländer weniger auf eigenem Territorium als vielmehr fernab der Heimat verteidigen wird. Für diese Auslandsmissionen sollen laut Regierungsbeschluss nach dem Jahr 2006 jährlich zwischen 3,5 bis 4 Milliarden Kronen bereitgestellt werden. Premier Milos Zeman konnte sich beim Finanzierungsentwurf allerdings in seiner bekannt suffisanten Art einen Seitenhieb auf die Oppositionspolitiker nicht verkneifen.
Předpokládáme, že zahraniční mise budou financovány z rozpočtové kapitoly ministerstva obrany.
Wir setzen voraus, dass die Auslandsmissionen aus dem Haushaltsbudget des Verteidigungsministeriums beglichen werden. Das entzieht dem Parlament selbstverständlich nicht das Recht, über diese Missionen abzustimmen. Aber im Parlament herrscht eine große Bereitwilligkeit darüber, diese Missionen zu bewilligen und andererseits kein Geld dafür auszugeben. Das ist in etwa gleichzusetzen damit, als wenn Sie einem Piloten empfehlen würden, seinen Flug anzutreten, ohne ihm zu ermöglichen, seinen Tank mit Benzin zu füllen.
Im Zusammenhang mit dem Resultat der ersten Runde der Präsidentenwahl in Frankreich wurde auch in anderen europäischen Ländern plötzlich allgemein konstatiert, dass es offensichtlich zu einem Ruck nach rechts gekommen ist. In Tschechien kann von einem Rechtsruck nicht die Rede sein. Allerdings wird eine seiner Begleiterscheinungen auch hierzulande beobachtet. Mehr dazu von Martina Schneibergova.
Würde man nach einigen Erklärungen der Politiker aus der letzten Zeit urteilen, könnte man den Eindruck gewinnen, die böhmischen Länder erleben soeben eine Art verspäteter nationaler Wiedergeburt. Nationale Interessen bzw. deren Verteidigung vor einem äußeren Feind scheint eine der beliebtesten Zauberformeln im Vokabular der Politiker zu sein. Ist diese nationalistische Rhetorik Bestandteil einer ganz Europa beherrschenden nationalistischen Welle oder ist sie mit Rücksicht auf die im Juni stattfindenden Parlamentswahlen eine rein tschechische Angelegenheit? Der Politologe und Publizist Bohumil Doležal meinte hierzu.
Bei uns gibt es Nationalismus seit jeher. Der tschechische Nationalismus ist ein maskierter Nationalismus. Die Hauptthese des tschechischen Nationalismus heißt, wir sind in Mitteleuropa die einzigen, die keine Nationalisten sind. Alle unsere Nachbarn, Deutschen, Österreicher, Ungarn, Slowaken, Polen, sind mehr nationalistischen. Wir sind einzigen echten Demokraten und diese echte Demokratie ist der Grund unseres nationalen Wesens. Ja, so ist es hier. Auf der anderen Seite würde ich sagen, der Nationalismus ist bei uns im Aufmarsch und das ist verhältnismäßig schlimm. Aber für eine noch wichtige Angelegenheit halte ich das, dass sich bei uns ein aggressiver Stil, politischer Stil durchsetzt, der mit solchen Leuten wie Le Pen oder Haider irgendwie zusammenhängt. Schon die Kampagne der CSSD in den letzten Wahlen war darauf gestellt, dass der Regierung um den Hals gehen muss. Dieser politische Stil ist typisch für die extremen Parteien. Und das ist praktisch egal, ob sie sich als Link oder als Recht deklarieren. Es bedeutet eine primitive politische Manier, die in einem zivilisierten Land nicht benutzt werden soll.
Ein Teil der Bevölkerung hört jedoch auf einfache nationalistische Parolen. Bohumil Doležal dazu.
Ich habe den Eindruck, dass die Leute bei uns immer einen mächtigen Menschen, eine starke Persönlichkeit erwarten, die Ordnung machen wird. Es hängt damit zusammen, dass sie sich selber nicht vertrauen, dass sie nicht glauben, dass sie etwas, sagen wir, ein wenig auch verbessern können und stattdessen warten sie auf einen Menschen, auf einen Heiland, der alles verwirklichen wird, was er ihnen verspricht. Und wenn es diese Forderung, nicht unausgesprochene Forderung vor der Wählerschaft gibt, dann benehmen Sie die Politiker so, wie sie sich bei uns benehmen.
Wie aus den Ergebnissen der Meinungsforscher hervorgeht, die vor kurzem vom Zentrum für empirische Forschungen STEM zum Thema Tschechen-Nationalismus durchgeführt wurden, sind 75% der Befragten der Meinung, dass die Tschechische Republik ihre nationalen Interessen auch um den Preis verteidigen soll, falls dadurch Streitigkeiten mit anderen Staaten entstehen. Werden die nationalistischen Proklamationen eher in den Grenzregionen oder eher in den Großstädten akzeptiert? Bohumil Doležal antwortete hierauf.
Das ist schwer zu sagen. Ich bin mir nicht überhaupt sicher, ob die Kampagne so erfolgreich war, wie es sich die Parteien von ihr versprechen. Denn im letzten Monat sind die Präferenzen der ODS eher gesunken. Und das war eben die Zeit, als die nationalistische Kampagne auch seinen Gipfel erreichte. Daher glaube ich, dass es sich herausgestellt hat, dass es dennoch nicht so erfolgreich ist, wie es sich die Spitzenführer von der ODS versprochen haben. Man kann nicht ausschließen, dass sich die Situation jetzt ein bisschen beruhigt. Aber selbstverständlich latent wird dieser Nationalismus weiter existieren, denn er wurde nicht überwunden, er wurde nur aus pragmatischen Gründen, sagen wir, für einen Augenblick beiseite gelassen.
Zu den bekanntesten und meistgekauften Exportschlagern der Tschechischen Republik gehört der Kräuterlikör Karlsbader Bitter. Wie der Name bereits verrät, kommt er aus der nicht weniger berühmten westböhmischen Kurstadt Karlovy Karlsbad. Doch die Zeiten, in denen der tschechische Hersteller Jan Becher Karlovarská Becherovka das Monopol auf Produktion und Vertrieb der Likörmarke in seinen Händen hielt, scheinen der Vergangenheit anzugehören. Immer wieder drängen auch slowakische Firmen mit ihrem Becherovka auf den Markt, um an diesem Geschäft zu partizipieren. Erst jüngst haben wir über solch einen Fall berichtet. Der Markt jedoch ist weiter hart umkämpft. Näheres dazu von Lothar Martin.
Erst Ende März hatte die ostslowakische Firma Dijk, die den Kräuterlikör Originalbecher Bitter herstellte, den Rechtsstreit mit den Karlsbadern über den Gebrauch der Marke Becher verloren. Doch keine drei Wochen später tritt mit der Gesellschaft Simpex Plus ein weiterer slowakischer Anbieter auf den Plan mit der Absicht, nun seinerseits das Geschäft mit dem sogenannten slowakischen Becherovka fortzuführen. Wir sehen gegenwärtig keine Hürden auf dem Gebiet der Slowakischen Republik, die uns an der Produktion und am Vertrieb dieses Likörs und anderer Erzeugnisse hindern können, erklärte der Geschäftsführer der Gesellschaft Broken Heart, Bohuš Nema, am letzten Donnerstag vor Journalisten in Bratislava. Diese Gesellschaft hat für 20 Jahre von der in Domažlice Taus ansässigen Familie Hoffmann das alleinige Recht zu Herstellung und Vertrieb des Becherlikörs erworben, es dann aber an die Firma Simpex Plus abgetreten. Die Hoffmanns wiederum behaupten, im Besitz des Erbrechts an der Marke und der Herstellung des weltbekannten Kräuterlikörs zu sein. So kam es, dass die Firma Dijk im Jahr 2000 einen Lizenzvertrag mit Jiřina Hoffmanova abgeschlossen hatte, während Simpex Plus seine Becherkreation nach der Rezeptur von Zdeněk Hoffmann herstellen will. Die Firma Dijk musste nach dem Urteil des Kreisgerichts in Brešov ihre Becherproduktion einstellen und muss zudem alle originalgetreuen Flaschen und Etiketten aus diesem Geschäft vernichten. Die Vertreter von Simpex Plus und Broken Heart hingegen fürchten eine mögliche gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Karlsbader Unternehmen nicht. Geschäftsführer Nehmer äußerte selbstbewusst, dass keine Beweise für eine Ungültigkeit des Schenkungsvertrages vorliegen, auch wenn er zugeben musste, dass ihm in den Verhandlungen mit Zdeněk Hoffmann nicht das Original, sondern lediglich eine beglaubigte Kopie des Schenkungsvertrages über die Herstellungsrechte am Karlsbader Becher zur Verfügung gestellt wurde. Die Firma Simpex Plus, die schon 1998 begonnen hatte, den Likör im südslowakischen Chotin zu produzieren, hat schon mehrere Sträuße vor Gericht mit den Karlsbadern ausgefochten. Zweimal hatte das oberste Gericht in Bratislava dabei die einstweilige Verfügung des Kreisgerichts Nitra zur Einstellung der Likörproduktion wieder aufgehoben. Man kann also davon ausgehen, dass sich die Gerichte weiter mit diesem Streitfall befassen müssen. Bitter wird es für den, den ein mögliches finales Urteil im Kampf um den Karlsbader Bitter entsprechend aufstoßen wird.
Die starke tschechische Währung ist schon seit einiger Zeit wirtschaftspolitisches Tagesgespräch und das hat nun offensichtlich auch auf den Tourismus für die Hauptstadt Prag eine bedeutende Einnahmequelle durchgeschlagen. Mehr dazu im nachfolgenden Beitrag von Rudi Hermann. Es liest Margita Maurova. Billiges Essen, billiges Bier und böhmisches Kristallglas zu Spottpreisen. Mit glänzenden Augen pflegten noch vor einigen Jahren westliche Touristen so den Aufenthalt in der Moldau-Stadt ihren Bekannten zu schildern. Umso erstaunlicher die Schlagzeile, die unlängst in der Tageszeitung Lidové Noviny nachzulesen war. Für die Touristen ist Tschechien teuer. Wie bitte? Da glaubte man doch, dass gerade die günstigen Preise ein Grund für den großen Zustrom von Touristen in die Stadt unter dem Hradčin verantwortlich seien. Und jetzt schreibt diese Zeitung unter Berufung auf hiesige Unternehmer, die ausländischen Touristen würden inzwischen jeden Euro zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben.
Die Umsätze seien stagnierend oder gar rückläufig, heißt es etwa aus den zahlreichen Läden mit böhmischem Glas. Und Restaurateure klagen gar über Umsatzeinbrüche in der Größenordnung von 20-30% im letzten halben Jahr. Mit der starken Krone mag dies zu tun haben, aber keinesfalls ausschließlich. Zwar ist es richtig, dass die Krone gegenüber dem Euro in den letzten rund 2 Jahren um etwa 20% an Wert gewonnen hat und dies natürlich nicht ohne Folgen für das Ausgabeverhalten von Touristen aus der Eurozone bleibt. Doch haben sich namentlich im Zentrum von Prag eben auch die Preise über die Jahre an das internationale Niveau angenähert. Bier trinken ist in Prag generell zwar immer noch günstiger als im Westen, aber im Stadtzentrum kann man schon mal in eine finanzielle Falle tappen und feststellen, dass man im Westen nicht mehr für ein Essen, eine Ware oder eine Dienstleistung bezahlen würde. Wer Spielraum hat, kann deshalb jetzt versuchen, Preise zu senken. Dies ist allerdings nicht immer problemlos möglich, wie die Vertreterin einer Firma mit Glasartikeln meint. Die inländischen Produzenten seien aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit nämlich schon jetzt auf einem tiefen Preisniveau, das sie nicht noch mehr senken könnten. Ähnlich argumentiert der Manager eines Restaurants im Prager Stadtzentrum. Durch die Fixkosten, etwa den Pachtzins, seien einem die Hände gebunden. Gerade die Gastronomie verrechnet den Kunden allerdings Preise, in denen man als Laie aufgrund des hiesigen Lohnniveaus und den Lebensmittelkosten noch einigen Spielraum zu Senkungen erblickt. Wer es sich leisten kann, und da sind meist große, finanzstarke Unternehmen, wartet erst einmal ab. Die Sprecherin des Karlsbader Glas- und Porzellanunternehmens Moser meinte gegenüber der Zeitung Ledowej Nowiny, den Einfluss der starken Krone werde man längerfristig auswerten. Jetzt sei es noch zu früh, um eindeutige Schlüsse zu ziehen.
Am 30. April 1910, also vor genau 90 Jahren, ist der König der tschechischen Blasmusik gestorben, der international bekannte Komponist und Kapellmeister František Moch. Geboren wurde er am 1. August 1848 in der Nähe von Kolín. Mit dieser mittelböhmischen Stadt ist Moch auch sein Leben lang verbunden geblieben, obwohl er dank seines Ruhmes auch mehrere europäische Metropolen bereiste. In Kolín gründete er als Absolvent eines Lehrerinstituts in Prag eine Musikschule und anschließend auch seine erste Blasmusikkapelle, die seit 1871 bei verschiedenen Veranstaltungen des Sportvereins Sokol auftrat. Kmochs Orchester reiste jahrzehntelang durch die böhmischen Länder, aber zum Beispiel auch nach Wien, Budapest und Krakau. Die letztgenannte Stadt wurde 1884 zum Schauplatz eines großartigen Empfangs dieses Klangkörpers durch die polnische Bevölkerung, offiziell begrüßt von dem Bürgermeister und dem Rektor der Krakauer Universität. Es galt als Gang und Gäbe, dass die von dem Orchester gespielten Kompositionen, vor allem Märsche, aber auch Tanzmelodien, die aus der Feder des Kapellmeisters selbst stammten, es vermochten, die Zuhörer in pure Begeisterung zu versetzen. Optimistisch, fröhlich, zu positiven, aktiven Taten anregend. So werden allgemein Kmochs Kompositionen wahrgenommen bzw. empfunden. Nicht zuletzt zeugt davon auch die Tatsache, dass das internationale Blasmusikfestival, das Kmochs Namen trägt und seit vielen Jahren in Kolín veranstaltet wird, einen großen Zulauf von Fans dieses Musikgenres findet. Kolína, Kolína ist einer der berühmtesten und bekanntesten Titel aus der Produktion von František Moch.
Oh,
Flottmelodie von Franziska Kmoch beenden wir das Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es gleich weiter. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Themenkaleidoskops, liebe Freunde. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lucia Moczkova. Diesmal möchte ich Ihnen die Bürgerinitiative Symposion vorstellen. Symposion wurde bereits vor 10 Jahren gegründet, und zwar von Olga Sosanska und ihrem Mann, dem Künstler Jiří Sosanský, sowie dem jetzigen Rektor der Akademie der Bildenden Künste in Prag, Jiří Kotalík. Symposion knüpfte an die inoffiziellen künstlerischen Aktivitäten der bildenden Künstler in den 70er und 80er Jahren an. Während der Zeit des Kommunismus versuchten die Künstler mit ihren Werken auf die moralische, kulturelle und materielle Verwüstung des eigenen Landes zu reagieren. Am stärksten litt darunter das nordböhmische Gebiet. Das war einer der Gründe, warum die Künstler früher ihre Aktivitäten auf dieses Gebiet ausrichteten und warum später auch Symposion sein erstes Projekt in dieser Region veranstaltete. Die Direktorin der Initiative, Olga Sosanská, sagte mir dazu.
První projekt, který jsme lokalizovali do severních Čech, byl v osvěceném kostele Zjistování Panny Marie.
Das erste Projekt fand in der Kirche Marie Verkündung in Litoměřice Leitmeritz unter dem Titel Die Barockzeit und die Gegenwart statt. Die Kirche ist ein wunderschönes 250 Jahre altes Barockwerk des italienischen Architekten Ottavio Broggio. Sie war sehr beschädigt und 40 Jahre lang praktisch ungenutzt. Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem französischen Institut, dem Goethe-Institut sowie der deutschen und der österreichischen Botschaft realisiert. In der Kirche stellten ihre Werke prominente europäische Künstler aus, wie zum Beispiel Emilio Vedova aus Italien, Günter Uecker aus Deutschland, außerdem tschechische Künstler wie Pavel Nešleha, Oldřich Kulhánek und weitere.
Die Vernissage der Ausstellung in der Kirche Maria Verkündung in Leitmeritz war laut Olga Sosanská ein großer Erfolg. Frau Sosanská erzählte mir, dass die alten Omas in Leitmeritz dabei sogar weinten, denn sie erinnerten sich daran, dass sie in dieser Kirche noch heirateten und seitdem verödete sie allmählich. An dieses Projekt knüpften dann viele weitere an. Nennen wir beispielsweise die Ausstellung von 1994. Sie wurde wieder in der Leitmeritzer Kirche aufgebaut, als Reaktion auf die damalige Situation in der Balkanregion unter dem Titel Offener Dialog. Dort stellten Künstler verschiedener Nationen und Religionen ihre Werke aus. Die Assoziation Symposion hat auch einige Projekte mit dem deutschen bildenden Künstler Stefan Mitzlaff aus Kassel veranstaltet. Einige seiner Ausstellungen fanden in Prag statt. Nach dem Krieg in Jugoslawien wurde Stefan Mitzlaff und einigen anderen deutschen Künstlern angeboten, mit Symposion in Tuzla und Mostar ihre Grafiken zu präsentieren. Ich fragte Stefan Mitzlaff, ob und warum kulturelle Aktivitäten wichtig sind für Menschen, die oft nicht genug zum Essen haben.
Natürlich ist das Thema Essen und Gesundheit und Psychotherapie und so weiter ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ohne das geht es nicht. Aber es war so schön und so wichtig, dass wir mit unseren Ausstellungen auch ein anderes Thema wieder importiert haben. Ich glaube, es war wirklich für viele der Besucher einfach eine gute Sache, auch über etwas anderes denken und sehen und sprechen zu können. Ich denke, das Thema mit Lebensmitteln und Medizin und so weiter ist absolut wichtig. Aber unser Beitrag war, auch über etwas anderes wieder fühlen und denken und sprechen können.
Die Aktivitäten der Bürgerinitiative Symposion haben sich im Laufe der Zeit geändert. Dazu sagt Olga Sosanská.
My jsme začínali s těmi velkými mezinárodními projekty právě proto, že hned po revoluci tady byla velká mezera.
Wir haben mit großen internationalen Projekten begonnen, denn nach der Wende mangelte es an Kontakten zwischen tschechischen Künstlern und denjenigen aus den westlichen Ländern. Dann arbeiteten wir viel mit bildenden Künstlern vom Balkan, also aus den von Krieg betroffenen Regionen. Und in letzter Zeit konzentriert sich Symposion mehr auf sozusagen intime Themen. Voriges Jahr haben wir zum Beispiel ein Projekt initiiert,
das dem Leben und den Taten des Dichters der katholischen Moderne Jan Zahradníček gewidmet wurde. Zahradníček war einer von denjenigen Künstlern, die wegen ihrer politischen oder religiösen Überzeugung in den 50er Jahren eingesperrt waren.
In diesem Jahr bereitet Symposion ein umfangreiches Projekt vor. Es soll die Outsider heißen, Menschen am Rande. Mit diesem Projekt wollen seine Initiatoren nicht nur auf die Arbeitslosen aufmerksam machen, die gewollt oder ungewollt oft eben am Rande der Gesellschaft leben müssen, sondern auf alle, die sich aus welchem Grund auch immer nicht vollständig in die Gesellschaft integrieren können. Und so beurteilt die bisherigen Aktivitäten von Symposion aus der Sicht eines in Deutschland lebenden Künstlers Stefan Mitzlaff.
Hier im Westen sozusagen spricht man über Tschechien fast nur noch über kapitalistische Probleme. Und die kulturellen Antworten und das kulturelle Interesse, das ist in Tschechien wirklich fantastisch. Darüber wird viel zu wenig geredet.
Und damit geht das heutige Themenkaleidoskop zu Ende. Es verabschiedet sich Lucia Moučková.
Damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller, die Sie für Sie, liebe Freunde, vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.